Schön, dass ihr wieder da seid bei Investier oder Verlier. Heute mit Christian Hoffmann, aka Hoffi. Ein Privatanleger, der nicht nur passiv investiert, sondern jemand, der leidenschaftlich gern auch kurzfristig tradet und uns heute in seine Welt ein bisschen mitnimmt. Christian, du bist ja nicht nur jemand, der selber tradet, sondern jemand, der sich damit sehr gern beschäftigt und auch anderen Menschen hilft, das Trading zu erlernen, richtig?
Richtig, genau. Da bin ich seit über 5 Jahren schon aktiv mit dabei.
Mhm. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Kapitalanlage oder Investieren jemals in deinem Leben? Und was war vielleicht der Punkt, der dich gepackt hat, wo du gesagt hast, boah, ich finde das so cool, ich will mich damit mehr beschäftigen und da richtig tief reingehen?
Es gab eigentlich gar nicht so einen klassischen Punkt bei mir. Also ich habe jetzt nicht irgendwie nach der Schule oder Ausbildung oder so jetzt angefangen, mich einfach mehr damit zu beschäftigen. Also ja, ich bin auch mit normalen Sachen abgesichert, wie einer U-Versicherung oder einem Bausparvertrag, also klassische Mittel, nenne ich mal.
Läuft der Bausparvertrag heute noch?
Nein, der war kurzfristig angedacht.
Verstehe.
Genau, habe ich aber auch eine eigene Meinung zu mittlerweile.
Zu einem Bausparvertrag? Ja. Und die wäre?
Eher negativ. Okay. Sinnvollere Mittel und Wege, die man gehen kann.
Ja.
Und ja, wie kam ich dazu? Im Prinzip hatte ich lange halt nie was so richtig gemacht, habe halt so zum Beispiel auch eine Direktversicherung, wo es in verschiedene Fonds reinläuft, aber wirklich so krass, dann wirklich selber verwalte.
Mhm.
Und der richtige Berührungspunkt kam eigentlich, viele kennen es wahrscheinlich, ich wurde ganz klassisch nur noch über Instagram von einem Networker angeschrieben. Mhm. Der meinte, hey, schau mal her, willst du nicht mehr im Leben erreichen und mit Trading und sowas? Und
vielleicht kurz nur Networker für Leute, die jetzt mit dem Metier gar nichts zu tun haben. Was bedeutet Networker oder Network Marketing?
Also Leute, die quasi andere Leute akquirieren, um die Produkte oder Sachen zu nutzen. Ich meine, jeder, der Sachen verkauft, ist ja irgendwo ein Vertriebler und Networker sind am Ende des Tages auch nichts anderes als Vertriebler.
Mhm.
Und ja, so kam der Einstieg, wobei ich erstens sehr skeptisch war und meine erste Antwort war auch so, ja, das sind alles interessant, aber schau her. Ich habe ein Kind, ich habe 2 Hobbys, ich gehe Vollzeit arbeiten, so, wie soll ich da noch irgendwie Trading machen?
Ja.
Und damals war die Antwort von derjenigen, der Person, die mich angeschrieben hat, ja, schau her, ich habe auch ein Kind, ich gehe auch zum Sport, ja, Vollzeit arbeiten, man kann sich das alles ein bisschen zurechtlegen. Mhm. Und so hat das Ganze so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also ich habe mich 1, 2 Monate später tatsächlich, das war so ein Treffen von Interessenten, weil es im Nachgang, hatten wir uns in dem Motel One getroffen in Essen, das ist eine Autostunde von mir entfernt aus Köln.
Mhm.
Und mich hat halt eine Frage immer getrieben gehabt, warum ich das halt eigentlich angefangen habe. Weil klar, ich glaube, jeder wird schon mal von solchen Leuten angeschrieben und nicht jeder springt direkt auf sowas an. Mhm. Aber ich habe mich halt gefragt so, okay, was ist, wenn es halt funktioniert?
Mhm.
Und dieser Reiz, das halt rauszufinden, hat mich halt irgendwie immer tiefer in diese Materie reingebracht.
Das heißt, davor hattest du jetzt nicht so die Berührungspunkte, das heißt mit Investieren oder Traden?
Gar nichts. Gar nichts.
Was war dann für dich der Reiz, also nur der Gedanke, hey, was, wenn es klappt? Oder hast du da schon so eine Vision gehabt? Irgendwie für viele ist es klassisch, eine fette Karre, ein fettes Haus oder einfach diese Freiheit zu haben. Was war das Ding, was dich dann...
Ja, also man muss bei mir wissen, ich bin so eine Art Person, ich muss irgendwie immer was machen. Bin so ein bisschen, ich sag gerne auch hyperaktiv. Und ja. Man merkt das schon, ich habe damals 2 Hobbys gehabt. Die meisten Leute kriegen halt nicht mal ein Hobby richtig auf die Beine.
Was waren deine Hobbys?
Fitness, also Kraftsport, was ich heute noch mache. Und damals war ich auch Fußball-Jugendtrainer. Mhm. Insgesamt war ich das 11 Jahre lang. Und trotzdem habe ich doch Trading angefangen. Und in Trading hat es ja irgendwie so eine Leidenschaft richtig entwickelt. Also man hat sich reingefuchst, man wollte es verstehen. Und man muss halt sagen, es hat als Hobby angefangen und ist was zu viel, viel Größerem mittlerweile geworden.
Mhm. Ich habe ja in unserem Vorgespräch schon von dir rausgehört, dass das jetzt nicht ein super easy Weg war, sondern dass es auch Rückschläge gab für dich, ne?
Richtig.
Korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber du hast 2, 3 Jahre gebraucht, bis du dann auch positiv warst im Trading regelmäßig.
Richtig. Also ich habe knapp 3 Jahre gebraucht, um wirklich profitabel traden zu können und wir reden über langfristig profitabel, weil jeder kann mal eine gute Woche haben, jeder kann aber 1 oder 2 Monate positive Resultate haben. Mhm. Aber erst wenn man das langfristig solche Resultate erzielt, kann man davon wirklich über Profitabilität sprechen, mit größeren Zeiträumen.
Wie hast du es geschafft, dich da durchzuboxen? Weil, weißt du weißt ja, wie es ist, die meisten Menschen fangen irgendwas an kommen nicht direkt das Resultat, was sie haben wollen und gehen halt zum nächsten.
Richtig, richtig. Ich kann auch ehrlicherweise sagen, die meisten Leute schaffen es nicht. Das kann jetzt vielleicht viele abschrecken, aber das ist tatsächlich Fakt. Wenn sie das schaffen würde, dann würde jeder Betrading erfolgreich sein.
Mhm.
Im Prinzip, wie gesagt, dieser eine Gedanke, was, wenn es funktioniert. Und man muss sagen, ich bin damals schon früh in diese Community reingekommen und hatte halt Leute um mich rum, wo ich immer wusste, da funktioniert es.
Mhm.
Ich wusste immer, es liegt an meinem eigenen Skill, warum es nicht funktioniert.
Und das hat dich nicht demotiviert, sondern motiviert, obwohl die Ergebnisse erstmal nicht...
Es hat mich auch demotiviert manchmal. Es ist natürlich, wenn du siehst, andere haben Erfolge, du hast die ganze Zeit Misserfolge vielleicht oder stetige Misserfolge, dann kann das natürlich auch demotivierend sein. Mhm. Aber wenn man halt weiß, auf was für einen Weg man sich einlässt,
ja,
und den Weg halt vorher schon weiß, dass der Weg holprig wird und nicht irgendwie so ein leeres Versprechen kommt, ja, du kannst in zwei Monaten kannst deinen Job aufgeben und du bist unabhängig oder sowas.
Mhm.
Das wusste, wo ich mich einlasse, habe ich das dann immer weitergemacht. Wie gesagt, dieser Gedanke, und ich habe mir immer gedacht, oh, du bist schon so nah dran, du weißt schon so viel, du kannst auch schon so viel, das willst du jetzt nicht aufgeben. Weil ich mir immer eine Sache gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, werde ich vielleicht irgendwann im Leben lang bereuen, das nicht durchgezogen habe.
Mhm. Was war der Moment für dich vielleicht rückblickend, wo du sagen kannst, hey, da bin ich von der Negativrendite jetzt ins regelmäßige Verdienen gekommen?
Es gibt eine Sache, das wissen auch die allerwenigsten. Also es gab diesen Moment, wo ich kurz auf Scheitern war. Man muss wissen, ich war schon so quasi, ich gehörte vom Wissen her zu den Experten. Ich war in der höchsten Wissensstufe angelangt, wo man sagen kann, okay, wenn man dieses Wissen hat, dann muss man eigentlich irgendwann auch schaffen, den Sprung zur Profitabilität zu bekommen.
Vielleicht bloß kurz zum Einordnen. Die Wissensstufe, ist es bei euch in eurer Community, in dem Lernprogramm, damit drin dann, dass du dir diese Wissensstufe erarbeiten kannst?
Ja, oder so. Es ist gerade im Weg und es gibt halt vier Wissensstufen, mhm. Basic, Advanced, Expert und Master.
Mhm.
Bauen halt aufeinander auf. Mhm. Und man sagt eigentlich, man kann es theoretisch, wenn man mit Advanced, ich habe Expert, sollten langsam die Resultate halt prozessierbar werden, später im Master. Mhm. Und bei mir war das so, ich war in dieser Wissensstufe angelangt, hatte eigentlich vom Know-how her alles und profitabel traden zu können, aber ich war so ein bisschen mit meinen eigenen Entscheidungen und Emotionen stand noch so ein bisschen im Weg. Und ich habe mir damals, ich weiß noch, es war das Jahr 2023 und ich habe mir dann so im Sommer gesagt, weil das Jahr lief also von Januar bis Juni nicht so positiv, mhm. habe ich mir halt eine Sache gesagt, schau her, Christian, du investierst ja super viel Zeit. Du brennst richtig dafür, aber wenn du halt nie einen Output daraus generierst, dann ist das halt für die Katz.
Mhm.
Und ich habe mir persönlich damals geschworen und gesagt, okay, du stockst jetzt nochmal dein Konto auf im Juli und wenn du es bis Ende des Jahres nicht schaffst, bis die nächsten 6 Monate mit einem positiven Resultat raus zu sein, dann hörst du auf. Und ich habe das halt keinem gesagt gehabt, dass ich mir dieses Commitment, ich habe mir auf Deutsch gesagt, die Pistole auf die Brust gesetzt.
Ja.
Ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich es nicht geschafft hätte. Man kann aber auch ehrlicherweise sagen, erst im Dezember war dann das finale Resultat da. Also im Dezember kamen dann auch die letzten 2, 3 Trades und dann war, ja, die 6 Monate, die zweite Jahreshälfte 2023 positiv abgeschlossen. Und da war für mich klar, der Weg wird weitergehen.
Mhm. Vielleicht, dass wir dich ein bisschen einordnen können und dich als Mensch so ein bisschen besser verstehen. Hauptberuflich bist du kein Trader, richtig?
Nein, also ich arbeite noch ganz normal in einem Vollzeitjob,
mhm.
Als IT-Berater bzw. Consultant.
Mhm.
Man muss immer dazu sagen, es ist 9-to-5, aber eigentlich nicht klassisch 9-to-5. Also ich bin nicht jeden Tag im Büro von 8 Uhr bis 17 Uhr oder so, sondern ich habe einen Homeoffice-Vertrag, ich habe Vertrauensarbeitszeit, ich kann mir das alles so zurechtlegen, wie ich möchte. Klar, Termine muss ich wahrnehmen. Wenn ich um 9 Uhr einen Termin habe, muss ich auch nur in den Termin reingehen. Ich glaube, da haben deutsche Absprachen, irgendwas muss man immer wahrnehmen.
Ja.
Aber prinzipiell habe ich da, sagen wir mal, sehr, sehr große Freiheiten.
Okay. Und in der wenigen Freizeit, die du hast, du bist ja jetzt dreifacher Papa schon.
Genau.
Glückwunsch an der Stelle.
Danke.
Ihr seid jetzt hier ins neue Haus eingezogen, ne?
Ja.
Auch danke, dass wir hier sein dürfen, finde ich super, weil es ist auch das erste Mal, wo wir uns ja persönlich treffen.
Richtig.
Richtig cool von dir. Das heißt, du hast super viel ongoing, ne, in deinem Leben, viel, viel passiert. Ein Festjob, Frau, Kinder, du gehst ins Gym und jetzt tradest du. Und ich weiß, nicht so viel über Trading, aber ich weiß, wenn du tradest, dann musst du dich regelmäßig, sprich fast täglich damit beschäftigen und da auch was machen. Wo findest du da die Zeit für?
Im Prinzip ist die Antwort relativ einfach. Ich nehme die Zeit. Also es ist alles so eine Frage der Planung. Also ich nehme mal ein simples Beispiel. Ich höre viele Leute, die arbeiten im Homeoffice. Gerade wenn die macht gleich anfangen, klingelt um 8.15 Uhr der Wecker, die einen Kaffee, setzt mich am PC.
Ja.
Bei mir klingelt der Wecker so um 6.30 Uhr, 7 Uhr. Ich frühstücke und setze mir erstmal eine Stunde an den Chart zum Beispiel und fange dann erst an zu arbeiten.
Das machst du regelmäßig?
Jeden Tag.
Bist du nicht müde manchmal? Gibt es nicht Tage, wo du keinen Bock hast und sagst, nee, ich will jetzt heute mit meiner Frau ein bisschen kuscheln noch?
Ich sag mal so, das ist ja das große Vorteil am Trading. Du bist ja nicht an feste Zeiten gebunden. Ne? Ich meine, klar, ich kann auch sagen, mir geht so schlecht, ich hatte ja gar keinen Bock, in die Märkte zu gucken, weil ich habe was Schlaf, da gucke ich nicht rein. Mhm. Das kann aber auch dadurch dann resultieren, dass ich halt einen Einstieg verpasse oder Trades verpasse. Mhm. Und das kann natürlich negativ auswirken. Und die Garantie hast du natürlich vorher nie. Du weißt ja nicht vorher, ob es aufgeht oder nicht aufgeht.
Ja.
Aber wenn du mehrmals einen Einstieg verpasst und du hast eigentlich, und das ist immer das Wichtige, ich analysiere ja die Märkte, ich mache quasi die ganze Vorarbeit. Und den Trade am Ende zu setzen, ist eigentlich die letzte Step erst. Das heißt, man hat davor die Marke beobachtet, analysiert, Entscheidungen getroffen, Hypothesen aufgestellt. Und wenn du dann quasi deinen Ertrag nicht bekommst, in Form eines Trades, dann hast du da quasi alles umsonst gemacht.
Ja.
Und das ist so ein bisschen natürlich was ein Antreiben. Wenn du halt regelmäßig die Märkte beobachtest, willst du natürlich auch irgendwo einen Ertrag rausnehmen.
Ja, klar.
Und wichtig zu verstehen für Leute, die sich noch nie mit aktivem Trading beschäftigt haben. Also ich beschäftige mich so, dass ich 1 bis 2 Stunden am Tag am Chart bin. Mhm. Ich teile das immer so ein bisschen auf. Also vormittags, da gucke ich eigentlich die Märkte an, gucke, was hat sich zum Vortag verändert, wo habe ich möglichst Trade-Einstiege, wege das natürlich nochmal ab, was für Entscheidungen treffe ich da, Einstiege, Ausstiege und solche Geschichten. Mhm. Risiko natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Gegen mittags gucke ich auch nochmal rein, circa 15, 20 Minuten, also eine halbe Stunde, kommt immer darauf an, wie viel los in den Märkten oder wie viel geschehen in den Märkten ist. Ja. Und dann halt abends auch nochmal. Das heißt, deswegen, es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie 8 Stunden am Tag am Chart sitze, dass man jetzt denkt, ey, wenn du das nicht 8 Stunden am Tag am Chart sitzt, dann kannst du nicht traden. Natürlich kannst du das machen, weil dann kannst du direkt immer in den Markt direkt reinspringen.
Ja.
Aber man muss vielleicht technisch verstehen, man kann ja mit sogenannten Limit-Ordern arbeiten.
Ja.
Das heißt, du hast jetzt deinen Einstieg, hier hast du deinen Einstieg, der Markt ist doch hier, aber du weißt genau, du willst da oben einsteigen, dann kannst du natürlich eine Order setzen, dann musst du nicht ganz am Chart sein, um diesen Einstieg mitzunehmen.
Ja.
Und das macht doch ganz natürlich irgendwo auch einfach.
Ja, das ist ganz gut, was du gerade gesagt hast. Lass uns da gleich mal im Detail drauf eingehen, vielleicht so ein bisschen dein Wissen einfach teilen, was jetzt Trading angeht. Vielleicht davor, du hast mir gesagt, du tradest nicht nur, du investierst auch langfristig, teilweise auch nach Buy and Hold.
Ja.
Magst du uns da vielleicht mal einführen in deine Welt? Wie investierst du? Wie tust du es prozentual gewichten? Hast du Aktien, ETFs, Krypto, Immobilien? Führ uns da mal ein. Wie ist das bei dir verteilt?
Also Immobilien habe ich noch nicht, das ist aber irgendwann geplant. Gut, Immobilien, weil kann man ja nicht darüber reden, da braucht man eine größere Summe Kapital. Du kannst nicht mit 10, 20, 30.000 Euro irgendwie eine Immobilie kaufen.
Mhm.
Da brauchst du schon eher eine 6-stellige Summe für.
Ja.
Ich bin halt sehr großer Fan vom Kryptomarkt. Auch natürlich Aktien oder ETFs. Ich mache das immer mit einer Mischung aus technischer oder fundamentaler Analyse.
Okay.
Das fundamental gucke ich natürlich schon an. Ich nehme jetzt einfach so ein Beispiel wie Apple oder Amazon, was jeder kennt.
Ja.
Zwei Unternehmen, wo man weiß, die sind eigentlich langfristig auf Wachstum ausgesetzt und kann natürlich auch da mit der technischen Analyse mit zusätzlichen Einstiegsmöglichkeiten gucken.
Hol uns mal alle ein bisschen ab. Fundamentalanalyse, was bedeutet das in einfache Worte und welche Kennzahlen schaust du dir da zum Beispiel an?
Also fundamental heißt natürlich jetzt auf solche Aktien bezogen die Wirtschaftlichkeit, also wie wirtschaftlich ist das Unternehmen, Perspektiven, was könnte gerade Einfluss darauf haben, wenn man natürlich weiß, keine Ahnung, da laufen gerade eine Ermittlung gegen Unternehmen XY, macht es vielleicht gerade nicht so Sinn, da einzusteigen oder wenn die gerade irgendwie von irgendeiner Behörde unter Aufsicht sind oder solche Geschichten oder die gerade eine große Entlassungswelle ist, wie jetzt zum Beispiel Microsoft vor kurzem der Fall war, das kann sich natürlich alles negativ auswirken. Aber solche Sachen muss man natürlich im Blick haben. Und die Frage ist natürlich immer, was ist nur die langfristige Perspektive?
Mhm.
Und sowas ist natürlich wichtig, auch frühzeitig zu erkennen. Mhm. Weil ich gebe mal ein simples Beispiel, nehmen wir das Thema KI. Mhm. Das Thema KI ist eigentlich fast schon zu spät, da heute Einstiege zu suchen im Unternehmen, weil der KI-Markt den gibt es seit über 10 Jahren. Nur vor 10 Jahren hat da fast noch keiner daran gedacht. Und damals war es ein neues Thema.
Ja. Ja, und beziehst du da dann auch Zahlen ein, wie, hey, wie ist der Umsatz? Wächst das Gewinn passend zum Umsatz? Sind es auch solche Zahlen oder ein KGV jetzt, wenn wir gerade von KI sprechen,
ja,
sind ja KGVs, ja, das Gewinnverhältnis oft through the roof, ne? Die Bewertungen sind super hoch.
Unterschiedlich. Also ich, am Ende des Tages muss ich mir halt mit meiner Entscheidung sicherheiten, dass ich an dieses Projekt oder Unternehmen glaube.
Ja.
Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Checkliste, sage ich, habe jetzt diese 10 Punkte und wenn es klar, aber 8 dieser 10 Punkte erfüllt sind, dann steige ich ein.
Okay.
So ist jetzt zum Beispiel bei mir nicht. Es gibt natürlich Unternehmen, wo ich weiß, so, keine Ahnung, das, dann steige ich relativ simpel ein, weil ich weiß, von dem bin ich überzeugt.
Okay. Fundamentale Analyse und dann geht's in die technische rein. Was ist denn die technische Analyse?
Da reden wir im Prinzip von der Chartanalyse. Das heißt, du guckst an, was die Bewegungen im Markt, also kannst das ja alles visualisiert darstellen, die Preisschwankungen, Änderungen von einer Aktie oder ETF oder von sämtlichen Märkten halt. Und analysierst das Ganze.
Okay.
Und das mache ich halt mit einem eigenen System, was ich erlernt habe. Also ein System, das ich erlernt habe, also ein fremdes System, was ich erlernt habe, so ist es, wie die halt beide sagen. Und analysiere das und im Prinzip, um sich das mal als Außenstehender vorzustellen, haben wir da so ein bisschen eine Art Ampelsystem, analysiert das Ganze und kann quasi immer mit Wenn-Dann-Szenario sagen, ah, wenn das der Fall ist, kannst du einen Einstieg suchen. Ah, wenn das der Fall ist, kannst du keinen Einstieg suchen. Ein simples Beispiel einfach gesagt, der Markt, du hast hier da oben einen Einstieg, der Markt läuft darauf zu und du kannst zum Beispiel sagen, ah, wenn der Markt auf diese Weise zuläuft, dann mache ich das, wenn das auf eine andere Art und Weise zuläuft, zum Beispiel mit mehr Korrekturen oder mit mehr Schwankungen, mache ich es vielleicht nicht.
Okay.
Und das Ganze geht natürlich noch viel, viel tiefer rein. Aber so kann man sich vielleicht als Außenstehender vorstellen.
Ja, finde ich ganz gut erklärt. Du hast ja vorhin auch schon diesen Community-Aspekt oder diesen Aspekt angesprochen, such dir Gleichgesinnte und Menschen, die auch das gleiche Ziel haben, sich täglich mit den ähnlichen Dingen beschäftigen. Wie hat dich deine Community da begleitet und auch dir geholfen, vielleicht dort zu sein, wo du heute bist?
Also bei mir ist es so, ich bin ganz ehrlich, wäre ich damals auch nicht alleine gestellt gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich ganz schnell wieder aufgehört. Also ich hatte das Glück, dass bei der Person, bei der ich später gestartet bin, die hatte eine eigene Telegram-Gruppe. Da wurde sich täglich über Trading und über Märkte ausgetauscht, wo suchst du deine Einstiege, was machst du hier, wie gehst du damit um? Und wir hatten zweimal in der Woche so einen Trading-Call. Das war immer über Mittwochs und Sonntags um 21 Uhr. Da haben wir uns immer über Zoom getroffen. Teilnahme war freiwillig. Wer konnte, hat teilgenommen. Wer nicht konnte, hat nicht teilgenommen. Da hat man sich im Prinzip ausgetauscht. Was hast du die Woche getradet? Was hast du im Blick? Wo steigst du ein? Was hast du gemacht? Und mein Vorteil war im Prinzip, dass diese Leute alle schon ein halbes Jahr, ein Jahr oder gar länger schon dabei waren. Das heißt, die waren einen deutlichen Schritt weiter als ich. Und ich war quasi der Neuling in dieser Gruppe. Und konnte da natürlich wieder profitieren. Hier ist halt zu verstehen, so eine Community oder so ein Community-Aspekt kann man halt nur richtig nutzen, wenn man es halt auch richtig anwendet. Also wenn ich jetzt der stille Teilnehmer bin, dann lese ich vielleicht mit, aber verstehe vielleicht gar nicht alles. Weil ich lese Sachen von Leuten, die weiter sind als ich und du weißt, wie das ist. Ne? Du hast einen, der mehr Wissen hat als du, versuchst es zu verstehen, aber verstehst vielleicht nicht.
Ja, ich finde, wären da vielleicht auch eingeschüchtert der Situation, die du jetzt gerade als Glück beschrieben hast.
Ja.
Die anderen sind schon weiter. Viele kommen sich dann irgendwie doof vor und sagen, boah, die sind an einem ganz anderen Punkt und
ja,
du sagst, sie sind schüchtern, halten sich zurück.
Ja. Aber ich war da so, ich wollte halt immer wissen, was die machen. Also wenn die einen Einstieg hatten, den ich nicht gehabt hatte in der Woche, wollte ich verstehen, warum haben die es gemacht. Wir haben über den einen Markt gesprochen und ich habe da was gemacht und die haben es nicht gemacht, wollte ich verstehen, warum haben die es nicht gemacht. Also ich war da sehr wissgierig, dass ich denen mit meinen Fragen quasi fast schon auch die Nerven gewinne, weil ich wollte alles verstehen.
Hast du die dann auch genervt?
Ja.
Ja?
Ja.
Haben sie gesagt, du nervst uns jetzt?
Nö, aber die Person, die für mich verantwortlich war, die habe ich so sehr mit Fragen bombardiert, dass sie mir schon irgendwo nicht mehr geantwortet hat. Was ist gar nicht böse im Nachhinein war. Und eigentlich genau das Wichtige, weil es ist immer so ein Abwägen extrem, also weil Fragen stellen ist wichtig, aber du musst also versuchen, Sachen selber zu verstehen. Du kannst nicht immer erwarten, dass die andere immer quasi alles beantworten. Du musst erst eine eigene Arbeit dafür leisten.
Ja. Ja, super interessant. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Ich wollte ja auch verstehen bei dir, wie du das prozentual verteilst, ne? Deine Allokation.
Ja.
Immobilien hast du nicht.
Richtig.
Ist aber vielleicht ein Ziel, ja?
Ist ein Ziel, was später angedacht ist. Ich meine, ich bin noch jung, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe, glaube ich, noch viel Zeit in Immobilien rein zu investieren. Man muss natürlich nicht direkt eine 6-stellige Summe haben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Das ist halt auch nur so eine Abwägungssache. Ob man das machen möchte und sich gut deutlich gesagt verschuldet, um ein Investment daraus zu ziehen. aber das ist eher so perspektivisch in 4, 5, 6, 7 Jahren angedacht. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich manche Sachen halt entwickeln.
Verstehe. Dann hast du gesagt, du investierst langfristig auch in Aktien und ETFs.
Ja.
Was ist da dein prozentualer Anteil, den du da reinsteckst?
Also ich habe ja eben schon gesagt, Aktien ETFs ist eher so ein kleiner Teil. Das ist vielleicht 10-20% vom Kapital. Ich bin da wirklich eher auf Krypto fokussiert und das aktive Kapital, mit dem ich trade.
Ja.
Also da reden wir vom Forex- oder Währungsmarkt vielleicht, das ist wichtig auch zu verstehen. Also wo trade ich am meisten im Forex, ist also Währungsmarkt. Das heißt, was ist ein Währungsmarkt? Zum Beispiel der Euro gegen den US-Dollar, also der Wechselkurs zwischen den beiden Währungen.
Ja.
Und ja, da bin ich halt persönlich so eingestellt. Krypto ist natürlich volatiler und auch irgendwo spekulativer. Da kann halt ein Donald Trump was sagen oder ein Elon Musk, wenn man so einen riesigen Kursschwanken auf einmal. Damit muss man halt leben. Das hast du weniger bei Aktien oder ETFs. Außer es passieren sehr große wirtschaftliche Sachen, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Corona oder eine Weltwirtschaftskrise oder Krieg oder ähnliches.
Das heißt, Krypto, wie viel Prozent?
Müsste es nachgucken, aber es ist schon so, dass ich da passt drei Viertel eher, also wenn ich jetzt Aktien, ETFs, Krypto vergleiche, eher wirklich auf dem Kryptomarkt spezialisiert bin.
Okay. Und der Bereich Trading, gerade im Währungsbereich, wie viel Prozent hast du da drin?
Wenn ich das alles ablege, ist es fast so, ich glaube, müsste es nachgucken, 30-40% oder so.
Okay, okay.
Also ich habe schon ein größeres Kapital oder Summe, mit der ich trade, weil ich sag's mal ehrlich, ne, du kannst auch mit 500 Euro traden, aber wenn du halt nur 500 Euro einen Trade rausholst, dann hast du davon nicht viel.
Mhm. Ja, verstehe. Thema Krypto. Was ist da interessant für dich? Setzt du einfach hauptsächlich da auf Bitcoin? Oder sagst du, hey, ich habe da auch andere Coins, für die ich mich interessiere? Und ist das eher Buy and Hold oder ist das dann auch Trading?
Ich bin tatsächlich gar nicht so spektakulär, was im Kryptomarkt angeht. Also ich weiß ja, ob der Begriff Blue Chips dir was sagt.
Quasi, bei Aktien?
Genau, gibt es den Begriff ja auch. Quasi so die größten Krypto-Projekte, da reden wir über Bitcoin, XRP oder Solana oder Ethereum. Da bin ich natürlich verstärkt darauf fokussiert, weil ja, es gibt hunderte Krypto-Projekte, viele haben ja auch gar keinen Nutzen oder Meme-Coins, die wirklich nur Spaßprojekte sind, die sind viel, viel spekulativer. Da wäre es natürlich deutlich riskanter, wenn ich sage, ich stecke jetzt irgendwie einen riesen Prozentsatz x-mal des Kapitals und sowas rein. Also mache ich teilweise auch, aber eher mit kleinen Summen, weil das dann halt wirklich spekulative Geschichten sind. Mhm. Nehmen wir sowas wie einen Trump-Coin, den wir zum Beispiel mal gehabt, oder einen Dogecoin, den vielleicht manche von euch kennen, mit dem Hund.
Hast du da, warst du da auch beteiligt dran?
Mal kurz. Okay. Kurz, aber wie gesagt, man kann sich da halt super schnell die Finger verbrennen. Weshalb ich da eher auf altbewährtes setze.
Okay. Und das eher auch kaufen und liegen lassen oder dort auch
traden? Teils, teils. Also klar, buy and hold auch. Mhm. Allein aus dem steuerlichen Aspekt, weil wenn du ein Jahr lang Krypto-Projekte hältst oder Coins, dann musst du keine Steuern drauf zahlen.
Ja.
Aber auch teilweise im Future-Bereich quasi mit Hebelwirkung, dass ich mir Einstiege suche, entweder Short oder Long, also steigend oder wechselnd der Kurs. Mhm. Kommt dann immer noch an, was die Märkte hergeben.
Für jemand, der noch nie Future-Bereich oder Hebelprodukt gehört hat, Short, Long, wie würdest du das
beschreiben? Im Prinzip heißt ein Hebel, du tradest mit mehr Kapital, als du hast. Mhm. Das heißt, einfach gesagt, wenn du mit einem 5er-Hebel tradest, heißt das, dann nimmst du zum Beispiel jetzt 100 Euro, dann wirst du so mehr, dass du als mit 500 Euro traden, heißt natürlich, du kannst mehr gewinnen, aber natürlich auch mehr verlieren. Das kann ja sein, dass du, sobald es einmal eine größere Schwankung gibt, dass du direkt raus bist, weil dein Kapital oder dein, ja doch, dein Kapital quasi liquidiert wurde.
Mhm.
Also, das ist so ein Teil-Ding, was ich mitmache, aber das ist natürlich der Hauptfokus.
Okay. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Trading-Aspekt, gerade der Trading im Währungsbereich. Ich bin da komplett neu. Ich kenne eher die kritische Seite vom Trading, sage ich mal, ohne mich tiefergehend damit beschäftigt zu haben. Ich finde es immer kritisch, wenn Leute über was reden, wo die eigentlich nicht so die Ahnung drüber haben. Ne?
Ja.
Deswegen versuche ich mich ein bisschen zurückzuhalten. Ich weiß, es gibt halt Zahlen, das hast du ja vorhin auch schon selber erwähnt, dass die wenigsten es schaffen, überhaupt profitabel zu werden im Trading. Ne?
Richtig.
Ich habe da Zahlen im Kopf, nagel mich nicht drauf fest, aber Pi mal Daumen, 90% der Trader werden nie positiv. Und die wenigen, die es schaffen, die schaffen es nicht, so passive Investments wie ein ETF weltweit breit gestreut jetzt zu schlagen, ne?
Kommt ganz drauf an, ne? Also das Ding beim Trading ist halt, du hast halt unterschiedlichste Resultate. Es kann sein, dass du in einem Monat 10% Profit hast und dann hast du 5% Profit. Im einen hast du Break-Even oder gar nichts, weil es keine Einstiege gab. Machst du gerne mal so ein Sommerloch wie jetzt, wo einfach weniger Marktgeschehen ist. Aber ja, das ist schon so. Also es gibt dieses Sprichwort, Trading ist die einfachste Möglichkeit, Geld zu verlieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Man kann das sogar noch mit dem Beisatz ergänzen. Trading ist die einfachste Möglichkeit, Geld zu verlieren, außer du weißt, was du machst.
Aha.
Aber ja, das stimmt. Ich meine, der Hauptgrund, warum Leute im Finanzmarkt, egal ob es jetzt Trading oder Investments, nicht erfolgreich sind, ist ja das Thema Emotion, das wir bestimmt auch schon mal gehört haben.
Ja.
Ich meine, klar, du kannst auch, wenn du auch normale Investments in Aktien oder ETFs, dann bist du ja eigentlich auf die langfristige Rendite auch. Und ich habe schon oft genug erlebt, da kommt da irgendeine Weltwirtschaftskrise, wie wir eben schon mit Beispiel hatten. Und dann einmal sehen die Leute, dass ihr Portfolio sinkt oder in roten Zahlen verschwindet. Und dann nehmen die Leute ihr Geld raus, weil sie Angst haben, ihr Geld noch weniger werden. Wobei das meiner Meinung nach einmal die dümmste Entscheidung ist, wenn man das einfach pauschalisiert sofort zu machen.
Ja.
Und das ist im Trading ja nochmal was ganz anderes, wo du ja tagtäglich mit diesen Schemen dich auseinandersetzt. Und es gibt da so ein, ich will jetzt gar nicht zu werben, aber es gibt ein Buch, Trading Psychologie heißt das, von Lauren Walz. Da geht es genau um solche Sachen. Also da haben Leute quasi, hat halt mit Leuten zusammen zu tun gehabt, wo Leute quasi Konflikte aus ihrer Kindheit mit den Märkten ausgetragen haben. Die haben versucht, gegen die Märkte zu kämpfen, wortwörtlich.
Verstehe.
Man kann es, um ein bisschen mal wissen, vorzustellen, was heißt das, wie Märkte kämpfen? Nehmen wir mal das Glücksspielprinzip im Casino. Du wirst 5 Euro ein, verlierst dir 5 Euro und denkst, ja gut, das nehme ich 10 Euro ein, damit ich meinen Verlust doppelt schnell wieder rausholen. Ah, 10 Euro gehen weg, mal 15 oder 20 Euro und immer so weiter. Und das kann natürlich im Trading-Bereich super, super gefährlich werden, wenn du dich eigentlich nicht an dein Regelwerk hältst oder das, was du vorhast, sondern dich von emotionalen Entscheidungen leiten lässt. Deshalb ist eigentlich im ganzen Trading- oder Investment-Thema gar nicht das Wichtigste zu wissen, was du machst, also wie du Einstiege suchst, sondern eigentlich ist es Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und dass du quasi versuchst, deine Emotionen in den Griff zu bekommen. Mhm. Wenn du das hinbekommst, hast du schon ja gemietet.
Wie würdest du sagen, was bedeutet das, Emotionen in den Griff bekommen? Der eiskalte Player zu sein, der total abgeklärt ist oder die vielleicht eher wahrzunehmen, aber nicht unbedingt direkt intuitiv dann danach zu handeln.
Also wichtig ist, man wird seine Emotionen nicht zu 100% ausschalten können. Das gehört zu unserer Persönlichkeit dazu, weil wenn du keine Emotionen hast, bist du ein Roboter. Einfach gesagt. Aber wichtig ist halt, da Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Ich meine, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, Bücher, Podcasts, Videoreihen etc., wie man das machen kann.
Hast du da vielleicht eine Empfehlung für uns? Irgendwie ein cooles Buch, cooler Podcast oder so, was hier gerade spontan einfällt, wo du super findest? Oder ein cooler Coach oder?
Wir haben bei unserer Company einen eigenen Mindset-Educator unter anderem. Der macht da regelmäßig seine Live-Videos zu. Ansonsten tue ich ungern jetzt Werbung zu machen, weil ich bin da einen sehr, ich sag mal, konservativen Weg gegangen. Weil ich habe nicht nach Persönlichkeitsentwicklung gesucht, sondern ich habe mich Persönlichkeitsentwicklung, und ich will jetzt gar nicht das Thema zu sehr abdriften, aber ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung eigentlich mehr mit beschäftigt, weil ich mal vor über 10 Jahren auf dem Versuch war, wie kriege ich mehr Erfolg bei Frauen hin, und bin so auf den Persönlichkeiten, so Dating-Ratgeber gestoßen, der quasi einfach gesagt hat, du musst mit deiner Persönlichkeit verführen. Du musst wissen, wer du bist, und dadurch werden auch andere deinen Wert erkennen. Du sollst dich nicht verstellen, und das hat bei mir halt sehr, sehr viel ausgelöst, und ich habe mich dadurch auch quasi um 180 Grad gedreht, sage ich immer. Weil ich nehme mal ein simples Beispiel, was ist so ein Thema der Persönlichkeitsentwicklung, was du im Investment- oder Finanzbereich wieder siehst, Ehrlichkeit zu dir selber. Du sagst zum Beispiel ganz klar, das ist dein langfristiger 10-Jahres-Plan mit Aktie XY. Und auf einmal siehst du rote Zahlen, willst aussteigen, und eigentlich weißt du ganz genau, dass du dich in dem Moment selber betrügst. Und da sind wir beim Thema Ehrlichkeit zu dir selber.
Ja.
Simples Beispiel.
Mhm.
Und wenn du halt ehrlich, also nicht selber zu dir ehrlich bist, bist du irgendwo mit dir im Unrein. Ne? Eigentlich hast du ja deine Persönlichkeit, du hast deine Werte, du weißt, wozu du ja sagst oder wozu du nein sagst. Also eigentlich weißt du genau, was du tust und was du nicht tust. Mhm. Wenn du das nicht weißt, ich will es ganz zu abgriffen, aber dann hast du ja irgendwo Lücken in deiner Persönlichkeit.
Ja. Das finde ich, muss ich sagen, ganz toll an der Network Marketing, an dem Vertriebssystem. Das gibt es ja auch im Finanzvertrieb mit Versicherungsprodukten. Ich habe da selber auch mal reingeschnuppert mit 18, kenne auch einige bekannte Freunde, die in dem Bereich tätig sind. Es ist oft mehr jetzt als nur ein Job und es geht oft um viel mehr als jetzt nur Vertrieb, ne? Sondern auch um die Themen Persönlichkeitsbildung, dieses Gemeinschaftsgefühl und zusammen Erfolge feiern, ist fast schon ein bisschen wie so ein Freundeskreis, Familienkreis fast schon. Ne?
Ja, ja.
Findest du das auch so?
Definitiv. Also ich habe Leute in der Community, mit denen ich schon über 5 Jahre zusammenarbeite. Ich würde das lügen, wenn ich sagen würde, das sind nicht irgendwo Freunde geworden.
Ja.
Also vor allem mit Leuten, mit denen du dich tagtäglich austauschst, da entwickelt sich natürlich eine Bindung. Und dann vor allem, wenn man sich halt vor Ort sieht, gemeinsam Sachen erlebt und macht, das bindet natürlich.
Was glaubst du, warum diese Vertriebsstruktur trotzdem oft so negative Vorurteile gegenüber sind?
Ich glaube, es hat 2 Gründe. Ich glaube, erstens ist es das fehlende Wissen, dass man Sachen schnell verurteilt, die man nicht kennt.
Mhm.
Und weil es natürlich auch negativ behaftete Beispiele gibt. Ich nehme ein Beispiel, was ich früh in meiner, also direkt nach der Schullaufbahn gesehen habe. Da ist zum Beispiel in der Versicherungsbranche eingestiegen, was er erst gemacht hat, quasi alle seine ehemaligen Schulkameraden, Familienmitglieder etc. quasi alle abgefrühstückt und versucht, irgendwelche Sachen aufzuschreiben. Und man kennt das selber, wenn dir jemand versucht, etwas zu verkaufen, wo du gar nicht willst, das ist unangenehm. Und sowas haben die Leute, man hat diesen klassischen Versicherungsmakler, ne, der versucht, der Versicherung zu verkaufen, du gar nicht brauchst. Im Kopf zum Beispiel bei so einem Vertriebler. Oder wir nehmen so, ne, früher war es die Tupperdosen-Mami. Oder heute sind es die Beauty-Produkte oder so.
Ja.
Die dir dann Gott und die Welt erzählen wollen, weil du alles angeblich brauchen würdest. Und das, wie gesagt, gibt es natürlich auch Negativbeispiele. Vielleicht hast du so dieses negative Bild, was da immer so ein bisschen mitschwimmt, weil man mal irgendwo selber negative Erfahrungen mitgemacht hat oder mit sowas konfrontiert wurde.
Ja. Ich sehe da die Gefahr immer irgendwie im Finanzbereich, ne? Wenn man da in einen Strukturvertrieb reinkommt, sind oft junge, hungrige Leute, die eigentlich bereit sind, auch mehr zu machen. Das sind eigentlich vom Kopf her ganz gutes Mindset, ne? Die dann aber plötzlich anfangen, Produkte zu verkaufen, die sie vielleicht noch gar nicht verstehen, weil sie vielleicht begeistert sind oder halt auch falsch geschult sind oder halt vertrieblich gut geschult, aber theoretisch vielleicht nicht so.
Ja, das ist zum Beispiel ein schwieriges Thema. Also ich habe zum Beispiel bewusst so gemacht, dass ich erst die Produkte verstehen wollte und wissen wollte, verstehen wollte, was nutze ich da, um es wirklich zu verkaufen. Klar, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, das ist ja nicht nur im Strukturvertrieb so, das ist ja auch, wenn du als normaler Vertriebler, Verkäufer bei einer neuen Arbeitsstelle oder einer neuen Branche anfängst, du musst eigentlich ab Tag 1 irgendwie Umsatz schaffen, aber eigentlich weißt du noch gar nicht, was du verkaufst.
Ja.
Und man sagt ja auch immer einfach, ne, ein guter Verkäufer, der kennt seine Produkte, der nutzt sie bestenfalls sogar selber und kann sie darauf bestmöglich verkaufen.
Ja.
Weil er es versteht.
Wie war dann bei dir der Weg? Also du hast ja gesagt, 3 Jahre hast du gebraucht, um positiv zu werden beim Traden.
Ja.
Das heißt, die ersten 3 Jahre war für dich nur Learning, Learning, Learning. Da ging es dann wirklich nur ums Traden erlernen.
Ja.
Okay.
Ja. Also mich haben natürlich Leute mal darauf angesprochen, weil man hat das mitbekommen, weil ich das tue.
Mhm.
Die eine der ersten Fragen ist halt immer, die schnell gekommen sind, ja, was hast du denn schon verdient, was sind deine Resultate? Und wenn du dann sagst, ja, ich bin noch im Lernprozess, ich habe jetzt gerade auch bis diesem Monat 5% Minus gemacht oder bin dieses Jahr noch nicht positiv, dann wird man halt schnell abgestimmt nach dem Motto, ach, das funktioniert das ja gar nicht.
So offen bist du damals dann auch schon damit umgegangen?
Ja, also es gibt ein Beispiel bei einer meiner alten Ausbildungsstellen. Da war ich mit einem Kollegen irgendwo unterwegs gewesen und da habe ich kurz aufs Handy geguckt, um einen Trade abzuchecken und der meinte so, was machst du denn da? Ja, ich trade so. Ah, was hast du gerade gemacht oder so? Ich habe gerade 4 € Gewinn gemacht. Da kannst du ja nicht nur von Döner von kaufen, das ist ja Quatsch, was du da machst. Ja, gut. Er wusste nicht, dass es eine kleine Summe ist, mit der ich getradet habe, dass das ein prozentualer Gewinn von 2, 3, 4% war.
Mhm. An einem Tag ist der prozentual schon sehr stark dann. Ne?
Ja, aber so war das zum Beispiel. Das sind so Beispiele, was ich da gerne nenne.
Ja.
Die Leute verstehen halt nie, dass man halt, also, dass ich da sehr viel Zeit investiert habe und später ein Outcome davon hatte.
Mhm.
Und ich finde es immer schade, weil nehmen wir mal ein Studium als Arzt. Als Arzt, wie lange muss man studieren, um als Arzt mal wirklich am Ende am OP-Tisch zu stehen und um am Menschen mal was machen zu dürfen? 6, 7, 8 Jahre?
Wahrscheinlich eher eine Dekade dann mit dieser
Dekade. Da sagt keiner, ja, das ist ja dumm. Du darfst nach 3 Jahren immer noch irgendwo rumschnippeln.
Ja.
Komischerweise, wenn es ums Finanzbereich geht oder Trading, wirst du mal ganz schnell abgestempelt, weil ich das, was ich gemacht habe und das, was bei uns möglich ist, ist halt im Prinzip eine Ausbildung.
Mhm.
Weil ich bin auch persönlich davon überzeugt, du kannst nicht auf den schnellen einfachen Weg kommen. Es gibt nicht irgendwie das eine YouTube-Tutorial, was du im Prinzip anguckst und damit kannst du langfristig profitabel traden.
Ja.
Es gibt natürlich Leute, die wollen das verkaufen, aber du wirst damit an die Grenzen kommen. Aber wenn es das so einfach geben würde, würdest du sie da machen und ausnutzen.
Mhm. Aber so wie ich das raushöre, hast du ja schon für dich eine Formel und Parameter gefunden, wie das Trading für dich funktioniert. Ne?
Genau.
Also ist es ja schon erlernbar und theoretisch kann es jeder machen, der bereit ist, den Weg zu gehen.
Richtig. Also ich trade ein System von Stefan Kassing, mhm. um es mal mit Namen zu nennen, heißt das NXT-System. Mhm. Und das hat einen ganz klaren, quasi, wie es aufgebaut ist, einen Lernweg. Und erstmal so aufgebaut, dass man ohne sämtliche Vorkenntnisse starten kann. Das heißt, jeder hat die gleichen Möglichkeiten, das zu erlernen. Das Einzige, was man halt machen muss, ist am Ball zu bleiben. Und da ist es halt tatsächlich, woran die meisten scheitern.
Mhm. Was denkst du, warum ist es so in unserer Gesellschaft, dass wir, auf Englisch sagt man dieses Delayed Gratification, also heutzutage, wenn wir was wollen, wir kriegen ständig alles über Amazon, ne?
Ja,
das ist ja gerade angesprochen mit dem Studium, da sagt ja auch niemand was, aber in der Finanzbranche werden dann direkt Ergebnisse erwartet.
Richtig.
Ist ja schon irgendwie ein Problem unserer Gesellschaft.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass sich unsere Welt immer schneller dreht. Ich meine, man sitzt am Handy, ne? Du kannst heute was bestellen, das kommt sogar, wenn du Glück hast, heute am selben Tag noch an oder am nächsten Tag. Du bestellst Essen, das kommt an. Der Einkauf, der kommt heute an. Deine Klamotten, die kommen an.
Mhm.
Alles muss immer schneller und besser funktionieren. Und wir Menschen werden immer ungeduldiger.
Mhm.
Und klar, wenn du halt so drauf getrimmt bist, dass du alles immer sofort bekommst und dann sagt dir jemand, schau her, du kannst dir hier was aufbauen, um finanziell unabhängig zu werden, aber du musst erst 2, 3 Jahre diesen Weg gehen.
Mhm.
Das ist halt wieder die Ungeduld der Menschen.
Ja. Ist es dein Ziel, langfristig oder auch schon mittelfristig hauptberuflich zu traden und gar nicht mehr zu arbeiten?
Ich sag ganz ehrlich, ja. Also ich wurde da, ich kann ja auch sagen, früher belächelt mit, du machst nicht ein Hobby mit Trading, aber es ist heute eigentlich viel, viel mehr, mhm. Weil ich da viel mehr Zeit rein investiert habe oder auch investiert, also nie wie das Hobby, was ich jemals gemacht habe. Und kann ganz klar offen ehrlich sagen, es ist mein Ziel, wieder eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Mhm. Es ist auch sogar so, also ich habe dieses Jahr einen neuen Job angefangen. Zum Jahreswechsel und habe zum Beispiel meinem Chef, also meinem Vorgesetzten gesagt, bevor ich unterschrieben habe, schau her, ich habe unheimlich Bock auf den Job, aber ich will nicht langfristig im 40-Stunden-Modell arbeiten. Ich will die Stunden reduzieren. Mhm. Und das habe ich gesagt, also das ist möglich, da kann man immer drüber reden. Und das ist zum Beispiel nächstes Mal Ziel, dass ich anfange, meine Stunden zu reduzieren. Das ist kein, ich fange von heute auf morgen an, dass ich sage, ich bin jetzt ab morgen Vollzeit-Trader und ich mache von 40 auf 0. Das wird so ein Etappenweg sein. Keine Ahnung, ich kann jetzt auch nicht sagen, warum ich nächstes Jahr reduziere, ob das jetzt 7, 3 Stunden, 5, 3 Stunden, 2, 3 Stunden, ob das auch eine 5-Tage-Woche ist oder eine 4-Tage-Woche. Muss man natürlich noch gewisse Sachen gucken, wie es das entwickelt oder auch mal ein bisschen durchrechnen, weil es ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Aber in dem Moment, wo ich weiß, und ich habe es ja jetzt auch schon, dass ich nicht von einer Einkommensquelle abhängig bin vom Gehalt, sondern passive Einkommensquellen habe, kann man natürlich leichter über solche Sachen nachdenken.
Mhm. Und wie hast du es dann geschafft, dir passive Einkommensquellen aufzubauen? Neben dem Trading, klar, damit machst du Profit. Aber jetzt hast du in den ersten 3 Jahren gelernt, wie es geht.
Ja.
Und dann hast du, danach sind jetzt auch wieder 2 Jahre vergangen.
Ja.
Wie hast du es dir da dann geschafft? Bist du da dann auch ein bisschen in Vertrieb gegangen und dann offener auf die Leute zu? Oder die Leute checken vielleicht, hey, der macht jetzt ja Gewinn und haben da eher Interesse?
Ja, also ich bin auf Social Media aktiver geworden. Mhm. Ich habe ungefähr vor knapp 2 Jahre mit Sprechstories zum ersten Mal angefangen. Ich hatte halt vorher manchmal nur geguckt, wenn ich zum Beispiel so ein Lernvideo geguckt habe oder habe Sachen gepostet von anderen Leuten aus der Community. Mhm. Habe aber angefangen, einfach eigenen Content zu machen. Aber nicht einfach nur in Richtung Trading, sondern habe mir gesagt, ich will den Content machen, der zu mir passt. Mhm. Das heißt, wenn ich über Mindset rede, will ich über Mindset, wenn ich über Trading rede, will ich über Trading, wenn ich über Animes rede, will ich auch über Animes und packe da auch was Spannendes drauf. Oder wenn ich es zeige, mit meinem Kind mache oder mit meiner Freundin oder wenn ich gerade reise, zeige ich auch sowas. Mhm. Das heißt, bei mir gibt es so das Gesamtpaket. Und die Leute sind natürlich immer darauf aufmerksam geworden und es ist leider so, dass Leute, du kannst eben, sagen, wie toll Trading ist, wie super es funktioniert, aber am Ende des Tages sind die meisten Menschen darauf gefroren, die wollen Resultate. Mhm. Wenn sie nicht sehen, dass es funktioniert, glauben sie nicht dran. Sind nicht überzeugt. Und als das ein bisschen mehr anfing, kamen die Leute auf einmal. Die haben Interesse gezeigt. Man geht in Gespräche rein, weil das war für mich immer so ein Leitsatz gewesen, mit dem Beispiel hier, mit der Versicherungsbranche, der jeden angeschrieben hat. Mhm. Ich wollte nie einfach meine Kontaktliste abarbeiten nach dem Motto, ich versuche irgendwie das Trading aufzuschlitzen.
Das hast du nie gemacht?
Nein. Ich glaube, also ich habe meine, was heißt Kontaktliste? Ich habe mein Instagram voller mal durchgeguckt und habe gewusst, bei manchen Namen, wer beschäftigt sich denn mit die ganzen, ein paar wusste ich's. Und die habe ich gezielt angesprochen, weil ich dachte, das ist doch viel effektiver, als jetzt jeden Hund so Kunst anzuschreiben,
naja,
mit Leuten, die du seit 15 Jahren keinen Kontakt hast, nach dem Motto, hey, wie geht's? Du hast es aber gerade schon treffen.
Ja.
Fühle ich nicht.
Finde ich gut.
Was ich aber mache, ist halt aktive Content dafür, dass ich zeige, was ich mache, und ich bin auch gern ein davon, ein bisschen provokant zu sein. Ich sage, ich habe schon viel aufgebaut, ich habe ein Wissen, ich muss mich jetzt nicht quasi klein halten.
Ja, ja, ja. Warum auch?
Und hab, genau, macht das halt ein bisschen provokanter. Und sag halt mir, das sind immer Sachen, mit denen ich trigger, vielleicht drehe ich es eben damit auch auf die Füße, aber ich sage den Leuten halt auch, schau her, dass halt mit der Aktie oder ETF deine 8-9% im Jahr machen. Mit Trading schaffst du sowas, wenn du gut bist, in einem Monat oder zwei Monaten.
Ja, in beide Richtungen, ne? Sag ich jetzt mal.
Naja, aber ich weiß, dass du in diese andere Richtung bist.
Ja.
Und das ist, weil ich womit ich ein bisschen provokanter halt.
Ja, finde ich aber gut.
Weil ich weiß, damit triggerst du die Leute vielleicht so ein bisschen. Damit erregst du Aufmerksamkeit.
Ja. Ich finde es ganz wichtig, gerade in der Finanzbranche, die ja eh viele schwarze Schafe hat, ne? Und die auch noch ganz viele Facetten hat. Also es gibt ja die Leute, die sagen, nur Krypto.
Ja.
Dann gibt es die Leute, die sagen Immobilien. Dann gibt es die Leute, die sagen Aktien. Die anderen sagen, ah, alles in ETFs. Jetzt gibt's Trader, ne?
Ja.
Im Endeffekt haben wir ja alle das gleiche Ziel. Wir wollen unser Geld für uns arbeiten lassen.
Ne?
Und gerade Menschen wie dich und mich jetzt, die auch online auftreten, ihr Gesicht zeigen und Leute versuchen zu animieren, finde ich ganz wichtig, dass auch Leute wie wir, die jetzt eine andere Einstellung haben, einen anderen Weg, den wir gehen, wir wollen ja eigentlich an den gleichen Ort. Weißt du, was ich meine?
Richtig.
Das finde ich ganz wichtig, dass da die Kommunikation da ist und auch das Akzeptieren von einer anderen Herangehensweise.
Ja, ja, das Läufe tue ich. Also ich sage ehrlich so, Trading ist nicht für jeden geeignet. Ja. Jeder kann es schaffen, aber es ist nicht für jeden. Ist ja auch nicht schlecht, wenn ich da, wenn einer sagt, nee, wie es zum Beispiel, weil du gehst ja öfters in der MSCI World, weil du da investiert bist. Wenn du sagst, du bist fein damit, der reicht in der MSCI World zu investieren, weil du damit mit deiner regelmäßigen Rendite vorher warst. Das ist doch super. Ich sage immer so, das ist immer das besser, als nichts zu machen. Oder das Schlimmste zu tun kannst, dein Geld auf dem Girokonto zu lassen, oder Schwabo.
Ja, ja. Wenn die Leute jetzt sagen, das, was der Lukas und die Laura im Podcast machen, ist alles ganz nett, aber ich finde Christian cool, ich möchte mich mit Trading beschäftigen, wo können dich die Menschen finden?
Mich findet man einfach auf Instagram. Also ich habe ein öffentliches Profil, da findest du Beiträge von mir, da siehst du regelmäßig Stories, ich habe auch gewisse Highlight-Stories, da sieht man ein bisschen, was ich so mache. Oder wo ich das mache, da kann man mich halt einfach erreichen.
Alright. Für alle Zuseher und Zuhörer, Links sind unten in der Video- oder in der Folgenbeschreibung dann. Ich erinnere mich, wir haben mal gesprochen in einem Call, das war vor 2 Wochen oder so, ne? Da habe ich dich gefragt, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Investieren? Und du hast mir gesagt, von Anfang an hat sich das nicht so gut angefühlt, weil du das Gefühl hattest, jemand anders tut ja sein Geld für dich anlegen und machen. Und das fühlt sich für dich nicht rund an, ne?
Ja.
Dann sind wir übers Trading reingekommen und hast du mir gesagt, dass es bei dir, bei euch dann auch die Möglichkeit gibt, über Trading Bots das zu machen, ne?
Ja, eine KI,
eine Automatisierung. Und dann meinte ich ja zu dir, hey, ist das nicht irgendwie ein bisschen ein Widerspruch, dass du dem Mensch jetzt hier nicht vertraust, aber der KI schon?
Ja, ne?
Ja, ich erinnere mich. Und ja, damit hast du mich auch zum Nachdenken gebracht, weil ich da weißt, ich glaube, da konnte die damals in dem Moment nicht richtig drauf antworten, weil du hast mich gut erwischt gehabt, aber ja, da habe ich drüber nachgedacht und dachte so, warum ist es nicht verkehrt, das zu machen? Also, ich habe gezielt was rausgesucht, wo ich für mich weiß, es funktioniert.
Mhm.
Ich habe aber dennoch die volle Kontrolle darüber. Weil ja, es gibt auch Trading-Bots, das habe ich auch schon von Geschichte im Internet gehört, dass dein Geld irgendwo ganz woanders liegt und dann macht irgendjemand was für dich. Oder das Wildeste, was ich mal gehört habe, ist in einem YouTube-Video, du schickst irgendein Crypto-Coin mit Summe X hin und du kriegst doppelt dann gebe ich zurück. Ich dachte so, also, dass Leute wirklich sowas reinfallen. Verstehe ich nicht.
Ja.
Weil der Sache, was wir halt haben, ist so, du hast dein Konto, ein Trade ist. Und du hast die volle Kontrolle darüber. Wie viel Risiko wird genommen? Welcher Ausstieg, welcher Einstieg, welche Strategie willst du irgendwie mit Teilprofiten nicht absichern oder frühzeitig rausgeben oder sowas? Und ich sage halt ganz ehrlich, wenn du was findest, was für dich smart funktioniert, wo du vollstes Vertrauen da hast und du auch die volle Kontrolle hast, und die ist jeder gegeben, weil mein Geld ist immer auf meinem Konto. Ist nie weg. Warum soll ich das nutzen? Und sowas mit den eigenen Sachen ist natürlich dann wieder, also wenn wir passiven Einkommensquellen, Trading, Investments, Automatisierung, Network Marketing, beziehungsweise Vertriebseinkommen, so hast du natürlich mehrere Einkommensquellen neben dem Gehalt. Und das ist so ein bisschen, wie ich würde es ein bisschen aufgebaut haben.
Ja. Was mir jetzt gerade spontan kommt, was ist eigentlich für dich so die größte Motivation im Leben oder für dich vielleicht auch der Sinn? Also wir beide sind ja auf eine gewisse Art und Weise geldgeil. Ja?
Kann man so sagen. Ja, das kann man wirklich so sagen, weil wir hätten es nicht angefangen, wenn wir nicht mehr Geld haben wollen.
Ja.
Ich glaube, das kann man ehrlich sagen.
Ja. Für mich ist Geld ein Mittel, um Dinge zu erreichen. Oder ja. Wie siehst du das? Was ist dir wirklich wichtig im Leben und warum bist du vielleicht geldgeil? Oder geht es überhaupt ums Geld?
Mir geht es gar nicht so sehr ums Geld. Wir hatten das Thema mit der Community. Ich habe Lerngruppen. Ich habe über 200 Leute schon quasi das Trading-System mit unterstützend beigebracht in den letzten 2 Jahren und kriege da keinen Cent für. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Was mir halt Spaß macht, und deswegen bin ich auch zum Beispiel in dieses Network-Marketing-Branche reingegangen. Mir macht es halt Bock, mit Menschen zu arbeiten. Und das ist eine Sache, ich habe das irgendwann mal für mich rausgegeben, das habe ich daneben lang schon gemacht. Ich war Fußballjugendtrainer, weil ich ja Bock gemacht hat, mit den Kindern die Fußball zu verbessern. Mir hat nicht am meisten Freude gemacht, wenn wir gewonnen haben, mir hat am meisten Freude gemacht, wenn die Jungs um einmal was richtig gemacht haben, sich gefreut haben, weil ich denen was beigebracht habe. Ich habe Leuten damals mal ab und zu mal Nachhilfe gegeben, bei 2, 3 Leuten aus dem Bekanntenkreis. In der IT helfe ich Leuten mit ihren Problemen, heute berate ich sie in Projekten oder zeige ihnen die richtigen Lösungen. Eigentlich habe ich nie was anderes gemacht, als den Menschen zu arbeiten und denen zu helfen. Und das ist, was mich eigentlich am meisten Spaß macht. Und ich sage heute, und diese Lerngruppen, die ich da habe, sind das beste Beispiel dafür, mir geht's gar nicht um das Geld. Weil ich glaube, das ist ähnlich mit deinem Podcast. Du fängst etwas an, weil dich das mit einer Leidenschaft erfüllt, weil das vielleicht das, was dich antreibt, das ist, was für dich am besten zu dir passt, zu deiner Persönlichkeit. Und wenn du etwas wirklich Durst siehst, was zu deiner Leidenschaft, zu deiner Persönlichkeit gehört, zu deiner Leidenschaft, weil du gut darin wirst, dann wird das Geld sekundär, weil das wird irgendwann passiv dazukommen, je erfolgreicher du wirst.
Ja.
Du bist nicht mehr darauf angewiesen zu sagen, ich muss jetzt heute 5 Folgen drehen, um so ein X zu machen, oder du drehst diese 5 Folgen am Tag, weil du sagst, dir macht das Bock.
Ja.
So wie ich zum Beispiel in meine Lerngruppen-Calls, ich habe 2 bis 3 Calls in der Woche, 1 Stunde immer, mit quasi Schülern, kann man sagen, das ist Thema Lernen, und beantworten denen ihre Fragen. Ich kriege keinen Cent dafür.
Wie viele Leute sind da dann in so einem Call von bis?
5 bis 20.
Vielleicht sei es individuell.
Individuell, genau. Sowas würde ich nicht machen, wenn ich nicht Bock machen würde. Ich könnte mit jeder Zeit aufhören, aber ich will damit nicht aufhören. Ich habe bei Zeiten, da habe ich das 1, 2 Monate nicht gemacht, mir etwas im Leben gefehlt.
Bist du süchtig?
Kann man sagen. Ich glaube, das wäre du, wie wenn du mit sagen würdest, ja, ich dürfte jetzt 3 Monate lang keine neue Podcast-Folge aufnehmen, keine Podcast-Folge planen, etc. Ich glaube, das wäre für dich so ein Albtraum.
Ja gut, da bin ich vielleicht noch nicht ganz, da müsste ich auf jeden Fall einen Job suchen. Ne?
Ja.
Irgendwie, ich muss was machen dann auf jeden Fall. Aber es wäre schon ein Schlag in den Nacken.
Ja, aber so ist es bei mir halt. Und deswegen gehe ich auf Leute zu, weil wenn ich auf Leute zugehe und schaffe, jemanden zu finden, der Interesse an dem Thema schafft, diese Begeisterung zu wecken, kann ihn an die Hand nehmen.
Ja.
Das ist das Geilste ever.
Ja.
Und mit Network Marketing kann ich den Leuten was beibringen, was sie brauchen, wenn sie Interesse haben. Und ich kriege auch noch einen Benefit dafür. So sehe ich das.
Eigentlich schon ein richtig geiles Schlusswort. Ich will aber diesen Podcast immer beenden mit Folgendem. Wenn du jetzt die Chance hättest, den Menschen da draußen eine Message mitzugeben, egal was die Message ist, egal um welches Thema es geht, was wäre das?
Beschäftigt euch mit euren Finanzen. Nehmt das Thema Finanzen selbst in die Hand. Und was das nicht heißen muss, dass ihr wie ich jetzt traden müsst. Aber beschäftigt euch damit. Es gibt ja genügend Formen, die ihr machen kann. Man kann sich beraten lassen, man kann sich selber informieren. Man kann Sachen selbst verwalten oder auch verwalten lassen. Was ich immer den Leuten sage, ist, alles ist besser, als nichts zu machen. Denn nichts zu machen, das Schlimmste, was du tun kannst.
Investiere, verlieren.
So ist es.
Sehr geil. Vielen Dank, ja.
Danke, dass ich teilnehmen durfte.